Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Hey Frontliner, wie geht's euch? Episode 85 von Geography Frontline. Nein, ihr seid nicht in der Radioshow gelandet, sondern bei Frontline. Nach über einem Monat Pause, Babypause, ich hab's schon gesagt, auf Facebook gepostet. Mein kleiner Junge ist jetzt schon 6 Wochen alt morgen und kommt so langsam ins Leben rein. Das ist Anthony Rankin. Moving forward. Let's get weiter.
I got shoes on my feet, I got clothes on my back, I got a bed to sleep in, but I can't keep track of all the nights lost in you and all the fights in which we find the truth. Now I ain't blind and I ain't stupid, I may be young, but I can prove it now. Yes, I can. Just running in place. Time's a thief that leaves no saving grace. I got silver and gold, I got more of the same. I got heat in the cold like a fire in the rain. Falls at night and hits your window, voice in the light like a whisper on a pillow. Then lost in your dreams again.
Zum Anfang dieser Episode 85 von Frontline, Anthony Rankin. Moving Forward, die Akustik-Version aus der EP Desire. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.podshow.com. Ihr könnt aber auch die EP oder den Song einzeln bei iTunes laden. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. So, also nochmal zurück auf Anfang. Die letzten 4, 5, 6 Wochen waren ziemlich interessant. Kann ich jedem nur empfehlen. Ganz, ganz spannende Geschichte mit so einem kleinen Kerl zu Hause. Wundervoll. So, jetzt versuche ich aber wenigstens, dass ich wieder in den Frontline-Rhythmus reinkomme und regelmäßig montags die Show zum Laufen bekomme. Vor allen Dingen auch deswegen, weil so langsam wir uns dem Wintersemester 2010, 2011 nähern und dann schon wieder ganz viel Neues Geografisches auf dem Programm steht, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. In der letzten Episode, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, hatte ich einiges über den Medienmaster in Humangeographie erzählt, wie er an der Uni Mainz jetzt im Wintersemester starten wird. Und wir hatten noch eine Quickvote dazu. Und um das abzuschließen, hier nochmal die Quickvote, die Auflösung davon. Die Frage war, ich studiere Geographie im Studiengang Diplom, haben 62% der Frontliner gesagt. Niemand von euch hat angegeben, dass er Magister studiert oder Master. Naja, das kann sich ja vielleicht im Winter dann ändern mit dem Master. Lehramt 8% und 23% immerhin Bachelor. Ich studiere Geographie gar nicht, haben 8% auch gesagt. Genauso viel wie Lehramt. Interessant. Also es gibt auch Frontliner, die kein Geographie studieren oder vielleicht Geographie unterrichten. Das habe ich jetzt gar nicht abgefragt. Aber gut, 23% Bachelor, vielleicht wird aus dem ein oder anderen Jahr ein Master. Worüber sprechen wir heute? Wir haben unterschiedliche Themen auf dem Programm. Einmal über Stadtgesichter, dann über Pakistan und über neue Shirts. Und womit fangen wir an? Na, mit den ganzen Posts, die auf Facebook eingegangen sind über den vergangenen Monat, die Facebook-Schlaglichter, jetzt zum Thema Gentrification. Damit fangen wir an. Die Miriam hat gepostet, was zu lesen für zwischendurch, Thema Gentrification. Finde ich ganz interessant, ist ein Spiegelartikel zum Thema Gentrification in Berlin-Mitte. Erschienen am 16. Juli 2010. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Hier heißt es, der Immobilienmarkt macht dem Mythos Berlin-Mitte den Garaus. Immer mehr Kulturinstitutionen schließen oder wandern ab. Jetzt muss auch die renommierte Fotogalerie CO Berlin weichen für einen schicken Hotelkomplex. Es ist der übliche Kreislauf, heißt es dann weiter, auch Gentrifizierung genannt. Aha. Wenn die Off-Galeristen, die Künstler und die anderen eigensinnigen Geister die Gegend als Wohngebiet interessant und zum touristischen Anziehungspunkt gemacht haben, dann kommen die Investoren und irgendwann müssen dann auch die Pioniere gehen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können oder weil ihre Standorte verkauft werden. Das ist in der Tat ein gutes Beispiel. Lest einfach nochmal rein, der Spiegelartikel steht noch online. Da kann man ganz gut den Ablauf der Gentrification an diesem Beispiel sich mal durchlesen. Und Beispiele sind ja wichtig. So, das zweite Thema von Steffen, der hat gepostet, Sommerloch, Lektüre, neue Pläne zur Stadtentwicklung im Südsudan. Und das fand ich auch richtig klasse. Ich lese mal kurz rein in den BBC-Artikel, den er hier online gestellt hat, der ist vom 18.08. Überschrift Southern Sudan unveils plans for animal-shaped cities. Also es soll wohl Städte geben, die eine Form haben wie ein Tier. Was passiert da? The authorities in southern Sudan have unveiled a $10 billion plan to rebuild the region's cities in the shapes of animals and fruit. Also nicht nur in der Abmessung oder in den Grenzen eines Tierkörpers soll jetzt hier irgendwie Stadtplanung betrachtet und vorangebracht werden, sondern auch in Form von Früchten. Und das Ganze soll irgendwie 10 Milliarden Dollar kosten. Naja, der Sudan hat glaube ich nicht so viel Geld. Aber gut, wir lesen mal weiter. Elaborate blueprints for the new cities have already been drawn up. Also es gibt schon Blaupausen dafür, wie die Städte aussehen sollen. The regional capital Juba will be relocated and designed in the shape of a rhinoceros. Wow, the capital of Western Bahr El Ghazal State is to be a somewhat unwieldy Giraffe. Also eine Giraffe, das andere Rhinoceros. Also die Stadt, beziehungsweise Hauptstadt schon, regionale Juba, die es schon gibt, soll dann eben relocated werden, also eben woanders hin verpflanzt, paar Kilometer nebendran an den alten Standort und dann in der Form eines Rhinoceroses nachgebaut werden oder gebaut werden. Unglaublich. Zu dem Thema gibt es noch eine ganze Ecke andere Posts, die ich euch in die Shownotes stecke, zum Beispiel von USA Today, ein Artikel zum Sudan. South Sudan plans animal-shaped cities, geht in dieselbe Richtung, da heißt es Detailed Architectural Drawings of Reno City show that Central Equatorian's Police Headquarters would be situated at the Reno's Mouth. Das ist doch interessant, oder? Also wenn man sich mal genau diesen Bebauungsplan oder den Flächennutzungsplan, so irgendwie so ein Zwischending ist das, anschaut, dann sieht man darauf schon, dass das Hauptquartier der Polizei im Auge des Rhinoceros liegen soll. Ach, wie cool ist das denn, oder? Also vom Sprechen dieses Stadtbildes. An amusement park at the ear. an industrial area along the back and residential housing throughout the four legs. Na gut. Also die Beine, die das Ganze trägt oder so, sind dann die Wohngebiete. In der Huffington Post steht auch noch einiges dazu als Ergänzung. South Sudan unveils animal-shaped city plan, kennen wir schon. Hier heißt es, if the animal-shaped towns came to be, also wenn die wirklich umgesetzt werden sollten, they will join other famously shaped cities around the world. Es gibt ja schon andere Städte, die nach Vorlagen, Vorgaben von, naja, nicht unbedingt Tieren, aber auch anderen Sachen gebaut worden sind. An was könnt ihr euch da erinnern zum Beispiel? Ganz genau, Dubai, ne? Dubai created several palm-shaped residential islands off its coast. Da gibt's ja die Inseln, die in Palmenform gebaut worden sind, oder sogar The World, wo man eine Insel kaufen kann, die dann vielleicht Deutschland, England, was weiß ich auch immer ist. In Argentina, das wusste ich auch noch nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, das Beispiel, planners shaped the town of Ciudad Evita into the form of Eva Perón, an actress and wife of former president Juan Perón, who was known as Evita. Ja, Evita gibt's auch ein Musical dazu, eben Frau des damaligen Präsidenten Perón. Nach der ist eine Stadt, die Ciudad, was nichts anderes als Stadt heißt, die Ciudad Evita gegründet worden. Ist interessant. Ihr könnt mal nachschauen auf irgendeinem Google Maps oder was weiß ich, GPS-fähigen Gerät, das ihr dabei habt. 35 Grad, 37 Minuten Süd und 61 Grad, 22 Minuten Ost. Da liegt die Stadt. Und ein Link zu einem Foto und ein Vergleich mit Eva Perón. Den Link stecke ich euch auch in die Shownotes. Die Abbildung zur Reno City findet ihr übrigens auf dem heutigen Episodencover. Und einen Link dazu auch nochmal in den Shownotes dazu. Dann könnt ihr euch nochmal angucken. Da ist auch noch ein Bild von der Giraffe, von der Giraffenstadt, wie die aussehen soll. Naja, ganz spannend. So, womit machen wir jetzt weiter? Ja, genau. Es ist noch nicht das Ende der Episode. Bei Gott nicht. Wir haben noch ein bisschen mehr vor. Aber Ankündigungen stehen trotzdem auf dem Programm. Keine Tagung diesmal, sondern um ein bisschen so den Spätsommer noch zu nutzen und den Schwung mitzunehmen, neue Shirts. Also, es ist ja noch August und wer glaubt, dass die Sonne noch ein paar Mal rauskommt in diesem Jahr, für den gibt's ab sofort ein paar neue Tanktops von Frontline. Das eine heißt Tank und hat den Schriftzug Geography Frontline auf der Brust. Und auf dem Rücken ist bei den Frauen der QR-Code von Frontline zwischen den Schulterblättern aufgedruckt. Ihr kennt ja den QR-Code wahrscheinlich, das ist eben so ein quadratisches etwas von ja bedrucktem und nicht bedruckten Quadraten, die dann zusammen eben so einen Code ergeben, den man abscannen kann, zum Beispiel mit so einem, mit irgendeiner App, die man auf sein Handy geladen hat und kommt dann direkt auf eine Webseite, auf welche natürlich von Geography Frontline, auf die Seite. Das ist ganz witzig und kann vielleicht auch schon mal eine Frage provozieren, was denn damit gemeint ist mit diesem komischen Code, der da hinten zwischen den Schulterblättern aufgedruckt ist. Bei den Männern ist es ein bisschen anders. Der Code ist zwar auch auf der Rückseite, aber dann eben unten aufgedruckt in der Mitte. Und zwischen den Schulterblättern fällt von oben nach unten ein Schriftzug runter. Das Netzwerk sind wir. Unser Motto. Die Shirts gibt's in Schwarz und in Weiß, sind ab sofort, ab heute im Shop von Geography Frontline erhältlich. Außerdem gibt's jeweils in Schwarz und in Weiß auch nochmal für die Frauen ein Net-Tank-Shirt, auf dem sowohl der QR-Code als auch das Motto Das Netzwerk sind wir von Geography Frontline auf der Brust vorne aufgedruckt ist. Sieht auch ganz cool aus. Schaut euch die Shirts einfach mal an. Wenn ihr auf der Geography-Webseite vorbeischaut, ist es der Unterpunkt Shop. Außerdem gibt's noch was im Geography Shop. Keine Shirts diesmal, sondern ein neues Accessoire von Frontline, und zwar ein Case für eure mobilen Rechner. Es gibt einmal einen 12 Zoll Netbook, eine Tasche dafür und einmal für die 15 Zoll Notebooks. Also weiche Neopren-Taschen da drauf. Das sind schwarze Taschen mit einem grauen Reißverschluss und ganz schlicht in Grau ist dann der QR-Code aufgedruckt und der Schriftzug für ein Netzwerk ohne Kabel. Die kleine Tasche kostet 15,90, die große 17,90, also schaut euch das auch nochmal an. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum Taschen, weil mir der Spruch eingefallen ist, für ein Netzwerk ohne Kabel, nee, nicht wirklich, sondern deswegen, weil es ab 6. September wieder eine Aktion im Geography Shop gibt. Denn ab 6. September bis 1. Oktober bekommt ihr so eine Notebook- bzw. Netbook-Tasche, die maximal 16 Euro kosten darf, bei einer Bestellung von mindestens 40 Euro dazu. Das heißt, wenn ihr für 40 Euro im Shop einkauft, kriegt ihr zum Beispiel die Netbook-Tasche dazu geschenkt. Nicht so schlecht, oder? Und ich denke, bei der Notebook-Tasche müsste man wahrscheinlich dann 1,90 draufzahlen, weil sie ja 17,90 kostet und nur bis 16 Euro der Wert frei ist. Aber ist doch nicht schlecht, oder? Also so eine Tasche, wenn noch irgendjemand von euch eine braucht, vielleicht noch so 3 T-Shirts für sich und 2 Freunde bestellt, dann könnte es ein Schnäppchen sein. Und damit ihr es vielleicht schafft, noch ein bisschen näher an diesen Bestellwert von 40 Euro ranzukommen, verschenke ich einfach ein Shirt. Mache ich. Was haltet ihr davon? Also, eins, das es im Moment im Geography Shop zu bestellen gibt, könnt ihr euch dann aussuchen, wenn ihr es gewinnen solltet, zur Geburt von meinem Kleinen. Warum nicht, oder? Irgendwie wird doch da immer was ausgegeben. Also, ein Shirt für die Geburt von meinem Bub. Machen wir eine Verlosung. Also, schaut euch dazu das heutige Episodencover an. Das mit der Reno City. Und beantwortet mir dann mal die Frage, was stimmt denn daran nicht? Das heißt, dann werdet ihr so leicht dazu animiert, euch mal das Cover anzugucken, könnt euch darüber Gedanken machen und dann, nächste Animationsphase, wenn ihr die Antwort findet oder rausgefunden habt und wisst, was daran nicht stimmt an diesem Cover, dann sprecht mir die Antwort auf die Voicemail. Ja, also ihr schaut das Cover an, macht euch eure Gedanken, ruft die 0611 150 99 60 an, gebt da euren Namen und die richtige Antwort an. Und unter den richtigen Antworten ziehe ich dann den Gewinner. Super, oder? Und dann könnt ihr euch das Shirt einfach so schicken, schenken lassen von mir. Oder ihr könnt dann eben noch überlegen, ob ihr vielleicht noch ein bisschen was dazu bestellt und dann auch noch ein Case mit umsonst mitnimmt. Aber für alle Frontliner gilt auf jeden Fall diese Aktion, dass die Netbook-Tasche bei einem Bestellwert von 40 Euro mit umsonst dabei ist. Ganz cool eigentlich. Also viel Spaß beim Rätsel. Und tja, passend dazu spielen wir nochmal einen Song ein. Den zweiten heute, weil es Episode 85 ist. The Geoff Smith, Dig the Code. This might be crossing the line, but it's gonna be just fine. It's gonna be just like heaven to me. The Code aus dem Album Ones and Zeros. Und habt ihr schon rausgefunden, den Code geknackt von dem Episodencover von Frontline 85? Die Musik findet ihr jedenfalls im Podsafe Music Network auf music.podshow.com oder auch bei iTunes. Den Link zum Album stecke ich euch in die Shownotes. Und damit kommen wir zum Diskussionsthema für heute. Pakistan. Überschwemmungen in Pakistan. Ihr habt das mit Sicherheit nicht verpasst. Millionen von Menschen sind betroffen. Es ist eine der schlimmsten oder die schlimmste Naturkatastrophe, die es jemals gegeben hat. Jedenfalls, die wir irgendwie multimedial aufbereitet zu Gesicht bekommen und zu hören bekommen. Dazu, apropos hören, gab es im Hessischen Rundfunk in HR1 einen Sondertag, um auch zu spenden. Da haben sie ein Radioprogramm Sonntag vor einer Woche nur um das Thema Pakistan gemacht. War ganz interessant, dachte ich mir und habe mal reingehört. Und da gibt es, beziehungsweise gab es ein Interview mit Michael Steiner. Das ist der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Den Link zu dem HR1-Talk vom 22.08. stecke ich euch in die Shownotes. Titel war Hilft Deutschland in Pakistan zu wenig, Michael Steiner. Ist ungefähr eine 45-minütige Diskussion, ein Gespräch mit dem Moderator Uwe Berndt. Und auf der Webseite dazu heißt es, Pakistan versinkt in den Wassermassen, Deutschland hilft, aber tut Deutschland genug? Michael Steiner ist der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan und war am Sonntag zu Gast im HR1-Talk. Da gab es, ich habe das, wie gesagt, mir für euch angehört, zum Teil richtig gute Fragen. Zum Beispiel nach dem Zusammenhang von der Hilfe für Pakistan und diesem Interesse für die Hilfe und der Atombombe, die Pakistan besitzt. Oder auch zum Beispiel die Relation, wie man das jetzt bewerten muss, vom Oder-Hochwasser und den dortigen Überschwemmungen. Aber wie erwartet eigentlich, wie von mir zumindest erwartet, gab es auch viel Unkonkretes bzw. sehr viele Abschweifungen.
Was machen Sie den ganzen Tag als Sonderbeauftragter?
Ja, mal ganz ehrlich, wenn ich 45 Minuten Zeit habe für so ein Interview und habe den Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan am Telefon oder in der Show sitzen, frage ich ihn noch nicht, was er den ganzen Tag so macht. Auch eine schöne Frage war übrigens folgende.
Da fragt sich jetzt manch einer bestimmt, wie kann das sein? Erst Gerhard Schröder beraten und jetzt für die CDU-Regierung arbeiten. Ist das ein Wendehals? Hat er sein Parteibuch gewechselt? Oder wie geht das?
Witzig, oder? Naja gut, aber in der Tat, es gab auch ein paar spannende Fragen. Das ist ja mal, darum habe ich die jetzt auch eingespielt. Ich finde das immer so ätzend. Man hört so zu und findet es auch ganz interessant. Und ist ja auch nicht uninteressant, was ein Sonderbeauftragter so macht, der Bundesregierung. Aber doch nicht gerade, wenn es um diese Hilfe geht, wenn wir einen akuten Fall haben. Da wollen wir doch was anderes wissen. Zum Beispiel eine Frage wie die folgende. Die ist richtig klasse.
Viele andere Regionen der Welt haben auch Probleme, aber keinen Sonderbeauftragten. Warum dort?
Einfach deswegen, weil die Frage, wie das ausgeht in Afghanistan, für die ganze Welt, aber auch für uns in Deutschland eine enorme Wichtigkeit hat. Sie wissen ja auch, dass wir hier mit Soldaten vertreten sind, zusammen mit unseren Partnern und auch sehr viel Geld in die zivile Aufbauhilfe geben.
Mhm. Tja, damit ist die Frage jetzt nicht wirklich beantwortet, oder? Also, wie es ausgeht in Pakistan, ist für uns wichtig. Okay, aber warum? Warum ist Pakistan für uns wichtig? Wurde nicht wirklich so ganz nachgefragt, obwohl an einer Stelle ging es schon in diese Richtung. Hört mal da rein.
Warum hat das für mich eine Folge, wenn in Afghanistan die Menschen in Not sind?
Ja, das ist doch ganz genau der Punkt, oder? Wenn ich kurz unterbrechen darf. Was bedeutet das für mich? Und das heißt dann auch, wenn es so einen Spendentag gibt, warum soll ich mein Portemonnaie aufmachen und helfen? Ja. Weshalb in Pakistan?
Weil wir im Zeitalter der Globalisierung leben. Wir haben die Finanzkrise alle erlebt. Das sind Dinge, die an anderen Orten der Welt ihren Ursprung haben, wirken sich unmittelbar bei uns aus. Das kann man erkennen bei den Arbeitsplätzen. Das kann man auch beim Export erkennen. Wir leben ja zum guten Teil davon, dass wir in ferne Gebiete exportieren. Das heißt, wir sind von der Welt abhängig und die Welt ist abhängig von uns und deswegen braucht es diese internationale Solidarität aus humanitären Gründen gegenüber den betroffenen Mitmenschen.
Mhm. Finanzkrise. Okay. Wegen der Finanzkrise. Nein, es gab die Finanzkrise und wir sind alle voneinander global abhängig. Also Globalisierung ist hier das große Schlagwort. Export in ferne Gebiete wurde auch genannt. Also wir exportieren in die Welt und die Welt ist abhängig von uns, aber auch wir von der Welt, weil wir auch was zurück importieren. Und dann wegen gegenseitiger finanzieller Abhängigkeit also, auf wirtschaftlicher, braucht es Hilfe aus humanitären Gründen. Hä? Wegen finanzieller Abhängigkeit müssen wir aus humanitären Gründen, nein, da müssen wir aus finanziellen Gründen helfen. Wir könnten auch aus humanitären Gründen helfen, und da würden wir einfach helfen, weil es da geregnet hat. Aber gut, also wenn es jetzt irgendwie hier so die Globalisierung so eine Rolle spielt und wir sind alle irgendwie miteinander verbunden und nicht auf dem ESO-Trip, wir sind irgendwie miteinander verbunden, weil wir alle ein großes Ganzes im Universum sind und sondern weil Globalisierung, wirtschaftliche, finanzielle Folgen und so weiter, das alles miteinander verzahnt ist und weil wir vom Im- und Export miteinander zusammenhängen und es da Vernetzungen gibt. Also deswegen soll geholfen werden. Okay, also was für Verbindungen gibt's denn mit Pakistan dann überhaupt? Kennt ihr das World Factbook der CIA? Schon mal was davon gehört? Das World Factbook ist eine auch im Internet einsehbar, eine riesen Datenmenge, zusammengetragen eben von der Central Intelligence Agency, um zu einzelnen Ländern möglichst viel nachlesen zu können und darüber zu wissen. Und das ist meistens auch ziemlich aktuell. Also die Daten, die ich gefunden habe, sind alle von 2009, 2010 zum Teil auch schon. Und da habe ich in einige Unterseiten mal reingelesen und die hören wir uns jetzt mal an. Also CIA Factbook Pakistan. Weshalb wir irgendwelche Verbindungen haben oder warum wir helfen sollten, das behalten wir als Frage im Hinterkopf. Import Partners. Also, wer ist Partner mit Pakistan beim Import? Der erste, wichtigste Importpartner ist China. 35,5% ungefähr. Danach Saudi-Arabien. 10,5%. Die Vereinigten Arabischen Emirate. Immerhin noch knapp 10%. Dann kommen die Vereinigten Staaten unter 5%. Genauso wie Kuwait, Malaysia, Indien noch 4%. Von Deutschland sehe ich da nichts. Okay, aber kann sein, dass es der Export vielleicht ist, nicht der Import, sondern vor allen Dingen, dass nach Deutschland exportiert wird. Also, wer sind die Exportpartners von Pakistan? Nummer 1, mit fast 16%, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Vereinigten Arabischen Emirate mit 12%, gut 12% dahinter. Dann Afghanistan, 8,5%, das Vereinigte Königreich, knapp 5% und dann gerade noch 4%, die Hürde genommen, China. Auch die Daten von 2009. Auch wieder kein Deutschland zu sehen. Import, Export, Peanuts sozusagen, würde ich fast mal denken. Taucht hier nirgends auf. Wenn wir jetzt beim Export mal sind, was wird überhaupt in Pakistan produziert? Habt ihr eine Ahnung davon? Im World Factbook steht dazu, zum Thema Economy, Textiles account for most of Pakistan's export earnings. Aha, also Textilien werden hauptsächlich exportiert. But Pakistan's failure to expand a viable export base for other manufacturers have left the country vulnerable to shifts in world demand. Also sind ganz klassisch abhängig davon, dass sie nur eine Exportschiene haben, nämlich die Schiene Textilien, und sich damit natürlich extrem in ihren Einnahmen davon abhängig machen, wie gerade der Weltmarkt in dieser einen Sparte aussieht. Okay, und wenn man sich jetzt konkreter diese einzelnen Produktionszweige anguckt, also gerade wenn jetzt Textilien genannt worden sind, dann ist das unter dem Stichpunkt Industries Textiles and Apparel, also Bekleidung auch, ansonsten dann nachgelagert noch Food Processing, Pharmaceuticals, also pharmazeutische Mittel, Construction Materials, Paper Products, Fertilizer, also Dünger und Shrimp. Hey, Shrimp Industry. Nicht schlecht, die ist doch gerade ziemlich vor die Hunde gegangen in den USA, oder? In New Orleans. Ihr erinnert euch noch, BP, das Öl und so weiter. Also das sind hier die Punkte, die irgendwie die Industrie ausmachen und hauptsächlich eben nur Textilien. Ich würde auch sagen, dass Deutschland nicht wirklich im Verdacht steht, massig Shrimps aus Pakistan zu importieren. Und dann habe ich mir nochmal die üblichen Verdächtigen angeschaut. Also Verdächtigen, wo man denken könnte, weshalb wollen wir überhaupt nach Pakistan? Wie sieht's denn mit Öl aus? Öl. Proved Reserves, also Oil. Wie viel Öl lagert, zumindest nachgewiesen, in oder unter Pakistan? Was glaubt ihr? Was für ein Platz von den ganzen Nationen auf der Welt im Ranking Pakistan hier einnimmt? Platz Nummer 53, okay, mit 339 Millionen Barrel Rohöl, Stand 1.1.2009. Und Deutschland hat im Vergleich dazu den Platz 55 inne, also nur zwei hinten dran mit 339 Millionen, ungefähr genauso viel Barrel Rohöl. Also das ist nicht wirklich unbedingt so ein Grund, weswegen wir jetzt unbedingt in Pakistan sein müssten. Platz 1 übrigens an Ölreserven, Rohölreserven ist Saudi-Arabien. Zum Vergleich mal mit diesen 339 Millionen Barrel sind das 266,7 Milliarden. Mhm. Die Saudi-Arabien ausmacht. Und auf den Plätzen verwiesen ist dann natürlich Irak, Kuwait und so weiter. Hm. Gut, also kein sehr hoher Wert. Aber wie steht's denn mit dem verdächtigen Nummer 2, mit Gas? Natural Gas, also wieder nachgewiesene Reserven an Gas. Platz 26. Hm. 885 Milliarden 300 Millionen Kubikmeter. 885 Milliarden. Deutschland belegt da nicht den Platz 26 wie Pakistan, sondern Platz 46 mit 175,6 Milliarden. Also das sind fünfmal weniger Gas als Pakistan besitzt. Und die USA, die haben achtmal mehr als Pakistan, nämlich 6 Billionen 731 Milliarden, belegen damit Platz 6 der Gasbesitzer. Also ich weiß nicht, ja gut, irgendwie Pakistan hat fünfmal mehr Gas als wir, aber ist das jetzt ein Grund, warum wir in Pakistan unterwegs sein müssen? Der wahrscheinlichste Grund für das starke Interesse von Deutschland an Pakistan ist, keine Ahnung, was meint ihr? Vielleicht dann doch die Nähe zu Afghanistan. Oder die Tatsache, dass es eine sehr hohe muslimische Bevölkerung hat. Vielleicht auch die geografische Lage. Oder vielleicht helfen wir einfach doch nur, weil wir helfen wollen, aus humanitären Gründen. Und wir würden überall auf der Welt helfen, wenn sowas passieren würde. Sollten wir zumindest hoffen, ne? Ich weiß nicht, wir machen eine Quickvote dazu am besten. Quickvote, die Frage heißt, was wollen wir in Pakistan? Und das ist jetzt das erste Mal, kleines Experiment, eine offene Quickvote. Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, also offen in Anführungszeichen, weil ganz offen ist ja auch nicht. Ihr könnt entweder mit A stimmen, meine Meinung, Doppelpunkt, oder B, keine Ahnung. Okay, wenn ihr keine Ahnung habt, könnt ihr B anklicken, aber ansonsten, ich gehe davon aus, dass ihr schon eine Meinung habt, weshalb wir in Pakistan sind, beziehungsweise was wir da wollen. Wir haben da auch Soldaten stationiert, ne? Muss man ja auch mal sehen. Also, was wollen wir in Pakistan? Und wenn ihr euch für Antwort A entscheidet, also meine Meinung, dann gebt bitte noch eure Meinung ab in dem zugehörigen Kommentarfenster der Quickvote. Ihr wisst, wenn ihr jetzt auf Episode 85 auf die Webseite geht bei geography.de und dann im Unterpunkt Frontline auf die aktuelle Episode, dann habt ihr da das Quickvote-Fenster und wenn ihr da dann abstimmt, geht danach das vorläufige Abstimmungsergebnis auf und dort könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Füge einen Kommentar hinzu. Add a comment steht da. Könnt ihr draufklicken, kurzen Titel eingeben und dann dazu schreiben, was wir eurer Meinung nach, also wir Deutschland, in Pakistan wollen. Ja? Gut, den HR1-Talk übrigens, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, den gibt's auch als Podcast. Ist ganz nett. Den Link dazu für iTunes stecke ich euch in die Shownotes. Und ansonsten machen wir damit mal Schluss für heute. Episode 85 ist endlich am Start und ist jetzt auch am Ende. Die Themen waren Stadtgesichter, Pakistan und neue Shirts. Schaut euch alles an, lest nach und gebt eure Meinungen dazu ab. Nehmt an dem Rätsel teil, was denn so mit Reno City irgendwie im Argen ist. Wir hören uns auf jeden Fall in Episode 86 wieder. Bis dahin, Frontliner, macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.